Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stäbner und dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. In dieser abschließenden Folge zum etablierten Unternehmen-Reihe möchte ich nochmal die Gespräche mit denjenigen zusammenfassen, die Unternehmen auf dem Weg in Richtung nachhaltigen, regenerativen Wirken unterstützen und sie begleiten. Das sind in dieser Folge Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, Evgeni Koris von New Mittelstand, Marc Letzing von der GLS Bank und Michael Schwiembacher von SIM. Sie zeigen, dass es keine Aufgabe ist, die Unternehmen alleine im Vakuum lösen müssen und können. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet auch gemeinsam wirtschaften. Und mit dem Gedanken wünsche ich dir viel Inspiration in diesem Zusammenschnitt und viel Spaß mit den spannenden Stellen. Es reicht nicht, Bäume zu pflanzen. Wir müssen Nachhaltigkeit in das Kerngeschäft des Unternehmens integrieren. Und genau das ist das Thema von Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Und hier schließen sich Menschen, Unternehmen zusammen, um gemeinsam etwas zu bewirken. Sehr inspirierend.
Was ich antworte, wenn mir jemand sagt, natürlich ist uns Klimaschutz wichtig, aber Industry first, oder natürlich sind uns Menschenrechte wichtig, aber wir haben jetzt gerade wirklich andere Probleme. Und da muss man schon nochmal die Prioritäten sozusagen zurechtrücken. Und es ist beispielsweise so, dass auch gerade der Global Risk Index vom World Economic Forum nochmal gezeigt hat, das, was die Wirtschaftslenkerinnen und Wirtschaftslenker als am wahrscheinlichsten halten, was als Risiko eben dieses Jahr die wirtschaftlichen, also sozusagen monetär auch beeinträchtigen wird, sind extreme Wetterereignisse. Und wir wissen, dass das mit der Klimakrise zusammenhängt. Wir wissen, übrigens das mit der Klimakrise ja nicht erst seit 3 Jahren. Das heißt, hier ist schon einfach diese Frage, wenn wir doch sehen, dass jedes Wirtschaften von Naturdienstleistungen abhängig ist, dann muss auch ein wirtschaftlicher Akteur wie ein Unternehmen daran ein Interesse haben, dass das eben auch künftig besteht. Man kann das auf so eine ganz platte Formel bringen. Ein toter Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft, weil es ja immer so heißt, ne, irgendwie Klimaschutzmaßnahmen sind jetzt irgendwie aufwendig und zu teuer und so weiter. Aber wenn eben unsere planetaren Grenzen, wo wir schon 6 von 9 überschritten haben, wenn das eben das System sprengt, dann ist natürlich hier auch gar kein Wirtschaften mehr möglich. Und an der Stelle muss man eben sagen, ihr müsst euch nicht nur um die Ökonomie kümmern, ihr müsst euch eben ausbalanciert genauso auch um die ökologischen und sozialen Themen kümmern.
Liegt da nicht schon irgendwo so ein Grundproblem?
Unbedingt.
Wie gehst du damit um?
Deswegen sind diese Initiativen so wichtig zu sagen, wir müssen richtig rechnen. Wir müssen eben diese Faktoren auch in die BWL reinbringen. Und es gibt beispielsweise ja eine Initiative fraktionsübergreifend, die sich um dieses Thema aus dem Koalitionsvertrag kümmert. Wie bringen wir CO2, das ist jetzt nur ein Aspekt, ich weiß, man darf auch nicht immer nur über CO2 reden, aber es ist natürlich ein zentraler Stellhebel gerade, wie bringen wir CO2 in die Unternehmensbilanzen? Von daher sind das genau die Dinge, die wir tun müssen. Wir kümmern uns als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft ja sehr stark um politische Rahmenbedingungen. Da müssen wir natürlich auch schauen, dass da heute die völlig falschen Anreize gesetzt werden. Das heißt, wir müssen klimaschädliche und sozial ungerechte Subventionen, die es absurderweise immer noch gibt, wie das Dienstwagenprivileg, die müssen wir eben abschaffen, damit wir da ein Level Playing Field hinkriegen. Wir müssen eben, um sowas wie wahre Preise zu erreichen, überlegen, okay, dann lass uns eine zweckgebundene Pestizidabgabe einführen, damit eben die Umwelt, aber natürlich auch die Gesundheitsschäden, die Pestizide verursachen, dass man die abbildet. Weil am Ende ist das zurzeit so, die Kosten trägt immer nur die Volkswirtschaft. Und da gibt es ja auch einfach sehr alarmierende Zahlen aus dem BMWK, wo man sehen kann, selbst im besten Fall, wenn die Klimakrise nicht ganz so hart zuschlägt, entstehen so hohe ökonomische Schäden für unsere Volkswirtschaft, dass ja man eigentlich meinen müsste, das überzeugt dann auch jeden eben, der rechnen kann, und das jetzige System funktioniert einfach immer noch, weil man weiterhin in dem Sinne falsch rechnen darf. Also zum einen finde ich es ganz schlimm, wenn eben auch heute immer noch Unternehmen, also was du jetzt gerade so aus den 80ern und 90ern berichtest, ich treffe heute noch Unternehmer, die mir dann sagen, ja, wir trennen bei uns ja auch den Müll. Oder wir haben ja bei uns auch Standby-Steckerleisten, ne? Also wo ich wirklich denke, über diese Basics sind wir langsam wirklich hinaus. Nicht, dass das nicht wichtig ist, ne? Aber das ist sozusagen nichts, für was man sich loben soll. Wir würden nie sagen, wir nehmen nur Unternehmen, die 100% nachhaltig sind. Weil die Firma würde es auch gar nicht geben. Wir haben ja heute kein Wirtschaftssystem, das ohne Fußabdruck auskommt. Und deswegen müssen wir schon das auch immer berücksichtigen, dass man A, kommt man bei Nachhaltigkeit eh nie an und B, da würde ich dir schon zustimmen, auch beispielsweise für mich persönlich. Ich bemühe mich eben auch möglichst nachhaltig zu leben und trotzdem bin ich nicht perfekt und würde auch an andere Menschen nie den Anspruch haben, perfekt zu sein. Und für Unternehmen gilt das ganz genauso. Ich glaube, dass man aber natürlich schon auch krasse Fälle von Greenwashing in dem Sinne beobachten kann. Das ist ja immer, wenn der Anteil, wie stelle ich was dar oder wie groß rede ich über bestimmte Themen und wie relevant sind sie für mein Kerngeschäft? Also das beobachten wir natürlich oft bei Unternehmen, die dann eben auch aus gutem Grund nicht bei uns Mitglied sind. Die passen ihr Kerngeschäft nicht an, aber klopfen sich sonst was auf die Schulter für, dass sie Bäume gepflanzt haben oder. Und ne, das ist ja so dieses Auseinanderbrechen aus diesem grünen Mäntelchen und dem, was im Kern passiert. Und wir hoffen an der Stelle natürlich auch, dass die Green Claims Directive, die von Brüssel auskommt, dass die da an der Stelle nochmal ein bisschen sortiert. Mit der Green Claims Directive ist ja das Ziel, sich genauso wie wir gesundheitsbezogene Aussagen auf Produkten genauer angucken und da nicht alles erlaubt ist, dass wir eben künftig auch auf umweltbezogene Aussagen auf Produkte genauer hingucken. Können wir bitte beim Begriff Nachhaltigkeit nicht immer nur das Ökologische drunter verstehen, sondern auch das Soziale und ich würde hinzufügen, auch das Ökonomische, weil es nützt uns gar nicht, wenn die Unternehmen nicht am Markt bestehen. Aber eben zu sagen, wir haben vielleicht ein Unternehmen, was ganz stark in den ökologischen Themen ist, aber wo, das hatten wir beispielsweise in den Boomjahren beim Thema Windkraft, ökologisches Kernprodukt, aber Arbeitsbedingungen, Subarbeitsverträge und so weiter von diesem sozialen Aspekt nicht vernünftig aufgestellt. Ich sehe es schon auch als eine Schwierigkeit, dass Nachhaltigkeit so ein Kaugummibegriff ist und quasi kann viel damit anfangen, wenn man auch sagt, wir müssen den Nachhaltigkeitsbegriff eigentlich noch um die Dimension Kultur erweitern. Wir müssen eigentlich den Nachhaltigkeitsbegriff, also müssen zu den Sustainable Development Goals eigentlich noch die Inner Development Goals hinzufügen. Also ich habe für diese ganzen Erweiterungen, das fühle ich schon auch, dass das notwendig ist und trotzdem vielleicht jetzt auf unseren Namen geguckt. Du brauchst ja auch immer in dem Sinne einen, du hast vorhin von Schubladen gesprochen oder ein Etikett. Also du brauchst was Selbsterklärendes, was oben drauf klebt. Und an der Stelle sehen wir natürlich, dass mit Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, gerade in dem Feld, in dem wir uns bewegen, weil wir bewegen uns genau in diesem Haifischbecken aus BDI, BDA und so weiter. Und da ist das sozusagen glasklar, was wir machen. Ich bin großer Fan vom Biosiegel und eben auch der EU-Richtlinie für den ökologischen Anbau, weil du ein ganzes System definierst. Du sagst sozusagen, was darf nicht mit rein, was darf mit rein. Die Tiere haben mehr Platz, mehr Licht, mehr Luft und so weiter. Und bei dem Begriff regenerativ ist das nicht der Fall. Und das bringt uns, glaube ich, auch dahin, dass wir das jetzt eben dringend brauchen, diese Definition und diese engere Fassung, weil wir beobachten zurzeit, dass beispielsweise so ein Unternehmen wie Danone sagt, Nachhaltigkeit haben wir doch super im Griff. Wir stellen alle unsere Landwirte um auf regenerative Landwirtschaft. Das Problem ist bloß, es ist nicht beschrieben, was es eben genau meint und beispielsweise resultiert aus dem Begriff regenerative Landwirtschaft überhaupt nicht der Verzicht auf Pestizide beispielsweise, Glyphosateinsatz und so Geschichten. Deswegen habe ich da an der Stelle so ein gespaltenes Verhältnis in dem Sinne, dass ich denke, ja, regenerativ wirtschaften, diese Idee, wir müssen wieder ein Mehr schaffen. Wir dürfen nicht nur dafür sorgen, dass Wirtschaft oder Unternehmen oder unsere Produktionssysteme, wir dürfen nicht nur dafür sorgen, dass die weniger Schaden anrichten oder kein Schaden möglich, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder Aufbau von Ökosystemen betreiben, dass sie wieder ein Mehr, deswegen ja auch Regeneration, regeneratives Wirtschaften. Aber ich würde es eben sehr gerne verbinden, also wenn wir auf die Landwirtschaft gucken, dass wir immer sagen, okay, das ist der ökologische Landbau plus die regenerativen Prinzipien, dass so ein bisschen die Baseline auch klar ist, was wir so an Nachhaltigkeitsreporting-Tools, ganzheitlichen System haben, wie die GWÖ. Ich würde sicherlich auch B Corp dazu zählen oder das CSE-Label. Es gibt ja schon mehrere Ansätze zu sagen, okay, wie fassen wir es denn eben auch ganzheitlich? Die sind sehr wertvoll, aber an der Stelle betrachtest du schon eben diesen Status quo, wo die Unternehmen stehen und hast vielleicht keine absoluten Zielzahlen für dieses, wie soll denn das mehr an Regeneration aussehen? Aber das wäre spannend. Wir sind ja mit der GWÖ freundschaftlich verbunden, mit denen auch nochmal genauer hinzugucken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass regenerativ irgendwie so ein neues Schlagwort ist, wo aber zu wenig dahinter steckt. Von daher nehme ich gern jetzt aus dem Podcast auch nochmal die Anregung, mit der GWÖ da näher ins Gespräch zu gehen. Wie verbindet ihr euch als Bewegung eigentlich mit dem Begriff und welchen Beitrag könnt ihr eben auch dazu leisten, dass wir es in dem Sinne auch operationalisierbar machen? Es ist völlig richtig, dass es mit jedem Einzelnen zu tun hat. Und das Schlimme ist, dass uns Veränderungen immer erstmal Angst. Und ich glaube, deswegen sind auch alle Hebel, die man findet oder alle Formen, alle Formate, auch der Zusammenarbeit so wichtig, wo man sich untereinander so ein bisschen unterhakt und verstärkt. Ich kann jetzt unser Mindset überhaupt gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Dazu ist es irgendwie auch einfach der Stelle zu vielfältig. Aber ich glaube, es hat viel mit damit zu tun. Wir sehen wirklich diese Balance eben aus den sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten, verbunden damit, dass es eben auch ökonomisch für die Unternehmen funktionieren muss. Wir arbeiten gern in Bündnissen. Wir glauben fest daran, dass eben auch Kraft da entsteht, wenn man sich zusammentut. Deswegen haben wir beispielsweise die Entrepreneurs for Future mitgegründet. Deswegen haben wir einen europäischen Dachverband gegründet für nachhaltiges Wirtschaften. Deswegen haben wir uns bei sowas wie dem Sustainable Economy Summit ganz aktiv eingebracht. Es ist auf jeden Fall mega frustrierend, wenn du dir anschaust, dass andere Verbände für, ich weiß es nicht, eine zweimonatige Kampagne oder eine dreimonatige so viel Geld raushauen können, 10 Millionen Euro, was dann irgendwie für uns ein Budget der letzten 10 Jahre gewesen ist, ne? Oder wahrscheinlich sogar noch mehr Jahre. Also total verrückt, wenn du dir anschaust, wie ungleich die Mittel verteilt sind. Und ich finde, die Anzahl der Personen und die Anzahl des Geldes, das ist immer das eine. Aber das andere ist schon auch dieses, wir müssen uns mit der Macht auseinandersetzen, die darüber, dass beispielsweise eben so enge Verflechtungen zwischen den Industrieverbänden und dann den Fachbearbeiterebenen der Ministerien bestehen, gibt immer wieder Dinge, die Lobby Control dann mühsam aufdecken muss, wo irgendwie Copy and Paste die Teile aus dem Briefing des BDI oder des VDA in Schreiben der Bundesregierung oder in Stellungnahmen der Ministerien übernommen wurden. Ich bin gerade von einem Journalisten eben auch gefragt worden, ob das nicht eben alles auf einem Superweg ist und wo es gegebenenfalls auch Ermüdungserscheinungen gibt und was ich schon sehr bedenklich finde, dass das überhaupt in dem Sinne wieder salonfähig geworden ist, dass Dulger, der Arbeitgeberpräsident BDA, dass der überhaupt sowas sagen kann wie, also mit den Klimaschutzmaßnahmen, da müssen wir jetzt mal einen Gang zurückschalten. Also wie kann man angesichts dieser globalen Krise dann sagen, wir müssen uns jetzt mal weniger um Klimaschutz kümmern und an der Stelle wieder dieses Argument vom Anfang unseres Gespräches, Industry first. Corporate Political Responsibility beschäftigt mich jetzt auch schon viele Jahre und wird eben auch immer wieder inspiriert von dem Engagement unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Man konnte das im letzten Herbst, nee, es war glaube ich Sommer sogar, total gut sehen an einem Gastbeitrag von Antje von Dewitz im Manager-Magazin, wo sie mal aufgezeigt hat, was dieses ständige Jammern der CEOs auch mit dem Erstarken der AfD zu tun hat. Und zu sagen, das war dann so ein Aufruf, liebe CEOs, werden wir doch unserer Verantwortung gerecht. Und das zeigt eben so ein Stück weit auf, warum es eben so notwendig ist, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer auch in zivilgesellschaftliche und politische Fragen einmischen. Und wir sehen das, also man kann ja mal auch die Felder durchgehen, wo das notwendig ist. Also jetzt gerade sehen wir ein hohes Engagement im Rahmen von CPR, also Corporate Political Responsibility, in diesem ganzen Demokratiebereich. Und das ist wichtig, dass Unternehmen klar machen, dass das auch was mit ihrem Standort zu tun hat. und das müssen sie nicht nur nach außen klar machen, sondern auch nach innen in die Belegschaft rein, dass sie beispielsweise sagen, wenn ihr was dagegen habt, dass hier eben auch migrantische Kolleginnen und Kollegen in der Produktion mitarbeiten, dann gibt es auch euren Arbeitsplatz hier nicht mehr. Wenn keine Menschen zu uns in die Region kommen wollen, weil sie Angst haben, vielleicht wegen einer anderen Hautfarbe angegriffen zu werden, dann hat der Wirtschaftsstandort Deutschland keine Zukunft. Und ne, dieser große Zusammenhang mit demografischer Entwicklung und an der Stelle ja nicht mal nur Fachkräftemangel, sondern überhaupt Arbeitskräftemangel, der liegt ja da auch.
Die Gemeinschaft in dem Unternehmen mehr als Gemeinschaft zu sehen und nicht als Funktionsapparat. Merkst du, dass das auch ein Thema ist, was bei euch wichtig ist, was immer mehr hervorkommt?
Ja, aber ich glaube nicht nur bei uns insgesamt für die Wirtschaft ist dieses Thema Unternehmenskultur. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie ermöglichen wir eben auch unseren Belegschaften, ne, diese innere Arbeit, diese Weiterentwicklung? Das ist ein total wichtiges Thema und die Firmen stellen sich in dem Sinne auch immer mehr darauf ein, weil es genauso wie der Purpose des Unternehmens, also kann ich mich ja eigentlich noch mit dem Sinn und Zweck des Unternehmens verbinden, für die künftigen Generationen wichtig ist, wenn sie sich für einen Job entscheiden, aber eben natürlich auch die Frage, was herrscht denn hier für eine Unternehmenskultur?
Wenn wir vorhin von der dunklen Seite gesprochen haben, habe ich genauso das Gefühl, dass das unheimlich viele, weiß ich nicht, auch ausblenden wollen, Angst davor haben.
Ja, und ja auch gar keine andere Möglichkeit haben. Ist ja auch in dem Sinne nichts Verwerfliches, wenn du dann in einem Job hängst und da auch ökonomisch drauf angewiesen bist. Aber es ist spannend, welche Auswege sich das dann sucht und dass man sich eben in seiner Freizeit, finde das spannend, dieses Pioneers of Change, was für einen großen Zulauf die haben. Ne? Und das ist was, was die Menschen für sich persönlich machen. Vielleicht, weil sie aber eben auch jeweils in ihrem Arbeitsumfeld das nicht ausleben können oder nicht befriedigt finden und dann sich eben im Privaten, im Persönlichen mit diesen Wandelthemen näher beschäftigen. Wir wissen auch nicht, wie Old Economy an der Stelle tickt und wie vielleicht an der Stelle auch belustigt, die auf diese ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen gucken und sich eben vielleicht denken, redet ihr mal, wir machen so weiter wie bisher. Und dann fährt das Ganze irgendwann vor die Wand. Also das ist was mich umtreibt, wo. Ja, und wie kommt man dann eben da vielleicht tatsächlich auch in einen Dialog? Und was brauchen die an Argumenten, um dann doch eben auch umzusteuern? Also das finde ich schon, darauf habe ich auch keine Antwort. Aber wenn es eben nicht das Intrinsische ist, okay, wir wissen aus uns selber raus, dass wir uns auch um Umwelt- und Menschenrechte kümmern müssen. Was müssen wir für Systeme installieren, dass aber doch alle mitmachen in der Wirtschaft?
Um die nachhaltige Transformation vor allen Dingen im Mittelstand zu beschleunigen, braucht es, so hat Evgeny Koris von New Mittelstand gemerkt, vor allen Dingen Austausch. Es braucht Austausch zwischen den Akteuren, um voneinander zu lernen.
Es geht mir um den Menschen. Der Mensch ist, das ist ja Teil der Idee, Unternehmensleitbild für Unternehmer. In dem Mittelstand sind also bestimmte Art von unternehmerischen Persönlichkeiten. Da war ich mir sicher, dass es mehr wirken würde, wenn man sie irgendwie schafft, zusammenzubringen, dann mit denen erstmal rauszufinden, wie das optimale Modell aussieht, für Planet und Profit ein Stück weit eine bessere Balance zu finden. Also es war eine lange Explorationsreise aus meiner Sicht, wo ich mir das auch durch verschiedene Art von Projekten und Experimenten immer versucht hatte, selber immer zu finanzieren. Und das hat auch immer sehr gut geklappt. Klopf, klopf, klopf. Wird es auch hoffentlich in der Zukunft, bis das eben so wuchs und wuchs organisch neue Menschen anzog. Mittlerweile sind wir bei einem sehr klaren Modell angekommen, aber sind ja auch 5 Jahre ins Land vergangen. Und ich glaube, das würde ich auch allen raten. Also wenn man die Möglichkeit hat, ein Stück weit ist es ja auch der Weg jedes, glaube ich, mittelständischen Unternehmens. Das dauert eine ganze Weile. Also über Nacht Folge dauern ganz schön lange. Das muss man einfach sagen. Und mal in Kürze mittlerweile, sparing is the new learning auf Englisch. Ne? Also was heißt das? Also dass man sparing heutzutage eigentlich braucht, den Dialog braucht, um weiterzukommen. Das ist also nicht das klassische Lernen irgendwann mal oder sich selbst irgendwie Dinge beibringen ist, sondern eben genau das Thema miteinander in Gestaltung sein und am liebsten mit mehreren Menschen. Ich bin da der Meinung, wenn alle so einen ähnlichen Wert und Purpose spüren, also eine Art Verbindung spüren, dann ist es unheimlich stark. Und ich hatte die These, also ein bisschen, als ich mit Social Entrepreneurs mich viel beschäftigt hat, da gibt's ja, sagt man immer, Change Theory, also what's the Change Theory? Theory? Also was ist also meine damalige Change Theory gewesen? Ich bin der Meinung gewesen, wenn man mehrere solche Köpfe zusammenbringt in eine Community und in der Lage ist, gemeinsam kollaborativ zu gestalten, dann durch diese starke Unabhängigkeit der Familie, Unternehmer und Mittelständler entwickelt man eine sehr große Wirtschaftskraft und eine Veränderungsmöglichkeit, die eben ein Konzern oder ein Startup nicht entwickeln kann. Wenn man jetzt erstmal als Unternehmer, Unternehmerin diese Idee von dem Mittelstand selber lebt und überzeugt davon ist, so eine große Vision für sich zu haben, das ist sehr, sehr individuell. Jeder hat ja eine eigene und da fühlen sich viele Unternehmerinnen etwas alleine, weil sie denken, sie sind vielleicht die Einzigen, die genau so eine krasse Reise gerade absolvieren. Und im Mittelstand und Familienunternehmen spricht man eben auch nicht so sehr über diese Reise mit anderen. Das ist das, was die ein Stück weit ausmacht, ne? Also man sagt ja auch Hidden Champions nicht umsonst, weil die auch ein Stück weit wenig kommunizieren. Und genau diese Gedanke hat mich verfolgt, weil ich eben aus der Musik, aus den Communities, aus der Startup-Welt, aus der Unternehmensberatung, also überall kenne ich diese Idee der Zusammenarbeit, der Kommunikation miteinander, eben austauschen zwischen verschiedenen Unternehmenskontexten, das unheimlich wertvoll ist. Das war der Grundgedanke, das Werteversprechen, Teil dieser Community zu sein, um sich mit Gleichgesinnten über die Transformationsherausforderungen und Lösungen auszutauschen und damit einfach schneller zu sein, effektiver zu sein. Wenn ich eine Sache aus dieser Mittelstandsreise bis jetzt sehr stark lernen konnte, dass alle Unternehmer bei uns in der Community und alle Transformationsverantwortliche eine These verbindet, dass Nachhaltigkeit und diese Triple P Bottom Line oder auch Balance in einem Business, das ist keine Sache der Optionalität in der Zukunft. Das ist eine Sache, ob man in der Zukunft die Relevanz behalten will oder nicht. Weil wenn wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Probleme ganz stark auch mit der globalen Erwärmung oder auch Klimakrise oder mit anderen Dingen zu tun haben, dann ist man als Unternehmer ja auch angehalten, mit den Mitteln, die man hat, ein gutes Geschäft aufzubauen, um genau die Probleme zu adressieren. Und wenn man in der Zukunft relevant sein will, dann muss man die Probleme der eigentlichen Menschheit ja auch lösen. Ne? Weil ansonsten geht man ja ein bisschen auf die Irrelevanz zu. Und das ist die These. Deswegen glaube ich, die Frage ist eben, mit welchen Mitteln, Governance und Strukturen löst man diese Probleme? Aber ich glaube, wir reden hier nicht mehr über die Frage des Bewusstseins, dass die da sind. Also ich glaube, wir sind uns mittlerweile als Menschheit so weit bewusst. Die Frage ist, tun wir da was dagegen? Und das ist eine sehr wichtige Herausforderung. Sind wir schon so weit, dass wir schlaue Ansätze gefunden haben, das zu lösen? Weil wir machen ja als Menschen immer weiter, wenn wir keine bessere Lösung finden, dann sind wir halt inert. Also dann machen wir einfach weiter, weil was besser ist, als eben nicht zu tun. Ne? Das ist einfach, können ja nicht einfach stehen bleiben und sagen, jetzt halten wir die Wirtschaft mal kurz an, weil wir haben das Gefühl, es läuft irgendwie in die falsche Richtung. Das geht ja nicht. Das heißt, wir brauchen einfach neue Modelle, erfolgreiche Beispiele, Leitbilder, die dann erfolgreich funktionieren und auch zeigen, so und so und so geht das und so kriegt man eben beides zusammen hin oder so kriegt man das Dreieck, das magische Dreieck gelöst. Ne? Und wir wissen, wie komplex die Lösungen von magischen Dreiecken sind, sonst wären die auch nicht magisch. Das ist aber auch das, was man in der Politik auch momentan feststellt. Wir haben eine Ampelkoalition, um das jetzt auch nochmal kurz anzusprechen, auch wenn ich jetzt nicht zu sehr politisch sein werde, aber es ist auch ein Dreieck. Ne? Und man sieht ja, wie komplex das ist. Einfach nur die Dinge zusammenzubringen, ist ja nicht immer die Lösung, sondern eben in der Lösung zusammenzukommen und da jetzt wirklich sehr innovativ zu sein. Das ist die Herausforderung. Dafür stehen wir, glaube ich, alle und gestalten da gerade zusammen. Und ich bin der Meinung, da brechen auch diese Grenzen sehr stark zwischen Non-Profit, For-Profit, zwischen Purpose, Social Entrepreneur, Impact Entrepreneur und Impact Startup und Startup und Mittelstand und Familienunternehmen. Am Ende ist es eigentlich total egal, in welcher Form man da unterwegs ist. Hauptsache, man verfolgt die Werte, die ähnlich sind und will wirklich die Welt ein Stück weit besser machen. Wenn man das alles verfolgt, dann, glaube ich, arbeiten wir ein Stück weit alle zusammen. Ne? Und das ist das Schöne.
Das Aufeinandertreffen von Menschen, von Gruppen, die scheinbar keine Gemeinsamkeit haben, kann unheimlich viel bewirken. Das hat Marc Letzing von der GLS Bank und dem Werkraum dort gezeigt. Und damit auch angestoßen, warum wir die traditionelle Finanzwirtschaft umdenken müssen.
Was wir hier machen, sind Perspektiven zusammenbringen und dass Menschen zusammen denken, arbeiten und sozusagen dann erste Lösungen erarbeiten. Meine Rolle als Gastgeber ist letztendlich das, die Themen sozusagen auch diskutierbar zu machen oder überhaupt hier zuzulassen. Und die zweite Sache ist dann, dass die Menschen sich auch wohlfühlen und direkt ins Gespräch kommen. Um das mal zu sagen, also das ist eigentlich das, was wir im GLS-Werkraum machen können. Aber jetzt vielleicht auch nochmal ein paar Themen. Das fängt Und jetzt bleibe ich mal ganz ursächlich bei der Bank oder bei der Bankenwelt. Das fängt ja darin an, wie bewerten wir denn eigentlich Produkte beziehungsweise Produktgüten, wenn die nach Kreislaufwirtschaft stattfinden. Also Beispiel Immobilienfinanzierung. Im Moment lebt die Finanzwelt nach der Immobilienfinanzierung. Man kauft ein Haus, das gehört mir jetzt. Ich nutze es 30 Jahre und nach 30 Jahren sollte es abbezahlt sein, wie wir ja dann so im Ruhrgebiet sagen. Also ne, dann sollte man keinen Kredit mehr, also dann sollte der Kredit auch zurückgeführt worden sein. Wenn wir jetzt Cradle to Cradle denken, dann ist das Haus aber eigentlich ein Ressourcenbunker, also ein positiv gemeinter Ressourcenbunker. Also das heißt, ich habe ja kein Haus, was gebaut wird, bewohnt wird, verschrottet wird, sondern ich habe ein Haus, was gebaut wird, bewohnt wird und ich habe immer noch Materialien, die weiterverwendet werden können, die vielleicht sogar zurück in den Kreislauf kommen, die ich vielleicht wieder auseinanderbauen kann. Und auf einmal brauche ich eine komplett andere Bewertungsstrategie. Und dann arbeiten wir hier, also im GLS Werkraum, mit Menschen zusammen, die sich auch diese Gedanken machen. Wir arbeiten mit unseren Kollegen aus den Bereichen, aus dem Kompetenzcenter Immobilien oder Kompetenzcenter Nachhaltige Wirtschaft zusammen und auch mit Unternehmen aus der Kreislaufwirtschaft, um dort für Lösungen zu finden. Und dieses immer wieder zusammenzubringen, dort Muster zu erkennen, Chancen zu erkennen, wo man das konkret für den Kunden machen kann, dann ist das, sind das meine Kollegen, Fachkollegen aus den Kompetenzzentren. Wenn es eher ein Thema ist, was man vielleicht einbringen kann in Strukturen, wie zum Beispiel beim Bundesverband Nachhaltiger Wirtschaft oder auch bei SEND, also bei Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, dann bringen wir das da auch ein. Also dann bringen wir unsere Perspektive damit ein. Und wenn es andererseits auch konkret hier im Hause ist, dann bringen wir das auch hin, dass wir immer wieder die Fragen formulieren und sagen, denken wir als Bank, obwohl wir es in unserer DNA haben, schon wirklich Kreislaufwirtschaft oder denken wir eigentlich auch noch nach normalen Bankgesichtspunkten? Und das nur mal am Beispiel der normalen Bewertung eines Hauses. Wenn wir über Enkelfähigkeit reden, wenn wir über Generationen, also über Langfristigkeit denken, dann sind es häufig die inhabergeführten Unternehmen, die langfristig denken, die also immer schon in Generationen gedacht haben und immer schon in Übergaben gedacht haben. Die wussten immer schon, dass sie das nicht nur für sich machen. Also deswegen unterscheide ich auch gerne den Unterschied zwischen Unternehmern und Managern. Manager sind für 5 Jahre da. Unternehmerinnen sind meistens für mehrere Generationen da oder auf jeden Fall mal für mehrere Jahrzehnte. Also insofern erlebe ich erstmal eine totale Offenheit, eine Bereitschaft, sich auszutauschen und dahin zu gehen. Ich erlebe auch teilweise Unternehmer, die selbst wissen, dass sie vielleicht bisher in der Chemie tätig waren, dass sie vielleicht Anlagen gebaut haben, die auch fürs Militär oder auch für andere Dinge waren, dass sie sagen, damit haben wir nun mal unser Geld verdient in den Jahren. So ist es nun mal gegründet worden, das Unternehmen, aber wir wollen uns dorthin wegentwickeln. Also und dann sich in diese Gespräche ergeben und dann auch in die Offenheit kommen. Ich erlebe auf der einen Seite eine hohe Aufmerksamkeit und Hoffnung in die Szene der Social Entrepreneure, in die Szene der Nachhaltigkeit, in die Ökoszene, aber auch so eine Art getrieben mit Hoffnung, helft mir, also unterstützt mich, helft mir. Das Positive ist dann, wenn dann auch Wertschätzung zurückgegeben wird, im Sinne von gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Lasst uns überlegen, was wollt ihr anpacken? Lasst uns einen Plan machen. Das ist ja Transformation. Transformation heißt ja nicht, schwupps, alles ist fertig, sondern lasst uns einen Plan machen und lasst uns überlegen, wo wir anfangen. Also wo sind die größten Hebel? Höchstgrößten Hebel sind ja wieder betriebswirtschaftlich betrachtet die, möglichst geringer Aufwand, aber große Wirkung. Was sind die Haupthebel, die wir jetzt bewegen müssen? Und wenn das passiert, dann passiert auch was. Dann wird zusammengearbeitet, dann gibt es Organisationen und solche Dinge. Ich erlebe aber auch teilweise so Zweifel und Forderungen dem Mittelstand dann gegenüber. Im Sinne von, meint er das wirklich ernst? Wollen die das wirklich? Ist das jetzt nicht nur Greenwashing? Ist das jetzt nicht nur Mode? Und da sage ich immer, ja, guckt genau hin, setzt den Ratio ein, aber vertraut auch eurem Bauch und eure Emotionen mit den Menschen, mit denen ihr redet, ob die das ernst meinen oder nicht. Und das merkt man. Also das merkt man sofort. Und nur weil einer Zweifel hat oder nicht sofort Juhu schreit, das ist doch wieder Unternehmertum. Also zu sagen, ich muss aber nochmal reflektieren und solche Dinge. Also was wir manchmal machen, ist aber zu schnell den Mittelstand dann wieder in die Schublade Greenwashing zu packen. Die meinen das alle nicht ernst. Und dann sind die frustriert und dann wenden die sich auch wieder ab. Was ich auch erlebe ist, und das bitte mit einem Schmunzeln, ich hoffe, das kommt im Podcast durch, dass dem einen oder anderen das geheuer vorkommt, wenn auf einmal der Mittelstand oder die bürgerliche Mitte auch nachhaltig denkt, das kann dann ja gar nicht mehr schick sein, also muss ich radikaler werden. Kann man machen, ist aber nicht mein Weg. Mein Weg ist, wir müssen im Endeffekt den Mut geben, die frühe Mehrheit zu ermutigen, die Lösungen auch anzugehen, zu investieren, kommunizieren, zu machen, es auch umzusetzen, denn das ist ja das Schicke an der Nachhaltigkeit. Wenn man einmal damit anfängt, mit Nachhaltigkeit zu denken, dann hört man auch nicht mehr auf. Wir können viel über Werte reden, aber letztendlich geredet ist noch nicht gemacht, ne? Und am Endeffekt erkennen wir nachher das Anliegen und das Ansinnen. Und jetzt bin ich mal wieder bei meinen vier Kategorien für die Orientierung. Also welche Werte jemand hat, welches Anliegen, welchen Fokus er setzt und was wir sich jetzt konkret committet, was ihm wichtig ist. Das sind alles Entscheidungen, die sich aber auch, und jetzt ist es mal wieder Thema, wenn wir in der Wirtschaft sind, warum gehen wir dann nicht genau dorthin und sagen, du hast ein Thema, du möchtest was verändern, wie können wir dir helfen? Und dann sehen wir an seinen Entscheidungen, ob er es ernst meint oder nicht. Wenn wir aber sozusagen immer ganz schnell auf die ganz Abstraktionsebene Werte und Anliegen gehen, dann verzettelt man sich so in, ja, und am Ende ist die Aufgabe so groß, dass man sie gar nicht mehr machen kann. Also ein schönes weiteres Lernfeld, ich hatte meinen Professor ja schon, Herrn Wotterwer, gezitiert, der hat nochmal gesagt, auch das ist nicht von ihm, sondern schon, wahrscheinlich schon viele gehört, aber wenn der Elefant zu groß wird, dann kriegt man den nicht mehr bewegt. Also das heißt, aber was ich immer bewege, ist die nächste konkrete Aufgabe, also die nächste konkreten Veränderungs-, Transformationswegschritt. Und daran erkenne ich dann, ob es einer ernst meint oder nicht. Findet er Lösungen und geht er den, also trifft er die Entscheidungen oder wird es dann, selbst wenn es sehr konkret ist, schon wieder mit irgendwelchen anderen Argumenten sozusagen gesagt, warum es jetzt gerade nicht klappt, ne? Und das kann ich nur sagen, wenn du das in deinem Podcast, wenn das in der Serie gelingt, nämlich diese Entscheidungen mal transparent zu machen, den nächsten Schritt transparent zu machen und den auch mal wertzuschätzen. Denn ja, es geht nur schrittweise. Also wir können es nicht in einer großen, wir werden morgens wach und alles ist anders. Das wird nicht funktionieren. Es sind die nächsten Schritte. Flourishing oder nennen wir es auch durchaus mal positiver Egoismus. Das kommt schon sehr nah, was du da gerade gesagt hast. Also das heißt, wenn es uns gelingt, eine Denkweise zu entwickeln, dass der Einzelne egoistisch sein darf im Sinne des Gemeinwohls, dann ist doch schon mal ein großer Schritt gemacht. Also das heißt, dass es uns gelingen kann, dass ich persönlich als Marc Letzing meine Stärken ausleben kann, dass ich meine positiven Emotionen ausleben kann, dass ich meinen Sinn auch darin entdecke, aber immer vor dem Korrektiv, dass wenn ich von außen auf mich drauf gucke, ist das gut für die Gemeinschaft. Und wenn ich feststelle, nur wenn ich meinen Egoismus, also wenn ich meine Bedürfnisse gerade ausleben darf, indem ich aber andere einschränke oder anderen sozusagen vielleicht sogar schade, dann ist das kein positiver Egoismus, dann ist das schädlicher Egoismus. Also dann ist das ja Egoismus pur. Wenn wir das auch für die Wirtschaft machen, also im Sinne von, warum soll denn ein Unternehmen, auch ein Sozialunternehmen, nicht gut verdienen? Ich finde das immer sehr erschreckend, wenn ich hoch engagierte Menschen erlebe, die nach 4, 5 Jahren ziemlich ausgebrannt sind und es immer noch nicht schaffen, eine vernünftige Wohnung sozusagen oder eine normale Wohnung zu haben, wie vielleicht die Kommilitonen oder die Auszubildenden, die dann zu einem Großunternehmen gegangen sind. Also das heißt, es ist ja erstmal nicht schlimm, wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Es gibt immer noch unheimlich viele Menschen, die nur die Finanzzahlen im Unternehmen sehen. Und das ist der Treiber für Unternehmen. Das Gespräch mit Michael Schwiembacher hat aber, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass sein Weg vom egoistischen Turbokapitalismus, wie er es sehr selber nennt, zu einem gemeinsamen Verantwortungskapitalismus unabdingbar ist. Es braucht Ökosysteme, um aufeinander zu treffen, um mehr gemeinsam zu erreichen, um etwas zu bewirken. Und daran arbeitet er mit SIM. Und das zeigt, glaube ich, hier sehr gut, dass gemeinsam unheimlich viel bewirkt werden kann.
Die Enttäuschung, das Ende der Täuschung war für mich das große Erwachen. Privat haben wir in einem kleinen Haus gelebt. Ich habe keinen Hubschrauber gehabt, keinen Pool. Privat war ich nützlich, habe mich für die Familie engagiert. Und da wurde ich geliebt und auch werde ich geliebt und es ist wunderbar. Im Berufsleben war ich zu egoistisch, Alleinherrscher, wollte niemals teilen, wollte auch keine Augenhöhe und ich war letztlich gesagt nicht nützlich. Und das war für mich sehr schlimm, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne nützlich ist, aber ich war falsch programmiert in meiner unternehmerischen Einstellung für alle Menschen, die Gesellschaft und die Welt nützlich zu sein. Ich wollte die Welt beherrschen und nicht die Welt retten. Und dann kam mir eben, dass ich ja seit 10 Jahren eine Unternehmensgruppe aus einer Hauptverwaltung oder Zentrale, wie wir es damals nannten, manage. Diese Firmen bekommen IT-Services, Steuerrecht, Projektmanagement, Agenturleistungen, Media, Controlling, all diese Themen. Und das kann ich ja sehr gut. Das haben wir für 28 Gesellschaften in der Gruppe gemacht. Dann habe ich mir gedacht, gut, dann bündeln wir das in dieser Managementgesellschaft, unterstützen kleine und mittlere Unternehmen. Da waren wir perfekt, weil wir jedes Jahr 28 Jahresabschlüsse, 28 Mal Personal, also immer 28 Mal die Themen hatten. Dadurch konnte ich das natürlich viel besser als andere und konnte dann anfangen, dort mit dem Gründungsteam und mit weiteren Mitarbeitenden diese Organisation auszubauen. Wir haben dann viele Services definiert, die für KMU zu leisten sind. Wir haben die automatisiert, wir haben die standardisiert, damit sie bezahlbar werden. Das Problem an kleinen und mittleren Unternehmen ist, dass die Berater nicht bezahlbar sind, die sie alle bräuchten. Und deswegen gehen eben standardisierte Services und Beratungsleistungen dann vielleicht besser. Und haben uns dann da auf den Weg begeben. Die anderen Unternehmen, die wir begleitet haben, waren Startups, viele Startups, auch mit Venture Capital. Die wurden dann meistens dann weiterverkauft an große Firmen. Habe ich mich dann mit dem Startup-Markt auseinandergesetzt und gesehen, dass die deutschen Universitäten die besten Leute ausbilden, dann mit deutschem Gründungskapital ausstatten und dann diese deutschen, in Deutschland ausgebildeten Top-Unternehmer mit deutschem Startkapital dann an Israelis oder an Amerikaner oder Chinesen verkauft werden. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also das ist ja auch nicht mittelstandsfördernd. Und für meine KMU-Services und meine Bewegung, nachhaltiges Wirtschaften zu etablieren, ist das ja auch nicht zielführend. Und dann haben wir gedacht, ja, aber was können wir denn dann tun? Digitale Transformation waren wir seit 2010 führend unterwegs. Bei uns ist also schon immer seit 2010 alles papierlos. Oder seit 2013, genau. Und der Punkt war einfach, wie betrachten wir KMU und was haben die für Herausforderungen? Ich habe gefragt, wo lernt man heutzutage, wie man ein kleines Unternehmen führt? Und die Antwort war, das lernt man heute nicht mehr. Die Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammer, ich sage nicht alle, aber viele haben es total verschlafen. Die Lehrpläne sind viel zu alt. Es ist alles nicht up to date. Und die Universitäten, Hochschulen, die bilden für Konzerne aus, weil da kommen die Gelder her. Also es ist ganz schwierig und dann haben wir uns immer weiter umgehört und geschaut und geschaut und irgendwann sind wir im Wald geendet, tatsächlich in einem Wald mit einem Förster und der hat uns damals erklärt, wie ein Ökosystem in der Natur funktioniert. Und das war dann der entscheidende Punkt 2016-17, in dem wir uns entschieden haben, Ökosysteme gestalten zu wollen. Und da ging es los, wie kann man Ökosysteme gestalten? Also bei uns entscheiden die kompetentesten und motiviertesten Menschen, die treiben die Dinge voran in dem jeweiligen Cluster. Man hat sowas noch nie gebaut. Also wir sprechen auch mit großen Managern, zum Beispiel die Schwarz-Gruppe, das ist Lidl Kaufland, der Gerd Czernowski, der Komplementär-CEO und der Christian Müller, der IT-CEO von der Schwarz-Gruppe, mit denen sprechen wir persönlich 1,5, 1/3 Stunden über dieses Geschäftsmodell, weil die sehen, dass wir hier etwas erschaffen, was groß werden kann, richtig groß. Wir haben 3,5 Millionen Unternehmen nur in Deutschland, KMU. Wenn man da 10% Marktanteil hat, sind es 350.000 Unternehmen. Mit jeweils 2 Nutzern sind 700.000 Nutzer. Also da hat man einen Riesenmarkt, der tatsächlich schrumpft, also die KMUs schrumpfen. Und die müssen sich zusammenschließen aus meiner Sicht, ihr Wissen teilen, ihren Einkauf bündeln, ihre Transformation gemeinsam gestalten. Dieser Transformationsprozess beginnt immer im Kopf. Ich sage immer so schön, Gedanken werden zu Worte, Worte zu Handlungen, Handlungen zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zu unserem Charakter und unser Charakter wird unser Schicksal. Spruch aus irgendeinem afrikanischen Kontinent. Das Thema ist, wenn wir gegenseitig uns unterstützen, dann sind wir gegen. Wenn wir uns wechselseitig unterstützen, dann sind wir im Wechsel, im Austausch. Es beginnt auch mit der Sprache, die wir sprechen im Ökosystem. Es ist regeneratives Wirtschaften zu kommunizieren und zu erläutern, dass wir regenerieren sowohl unsere Seele als auch unsere Wirtschaft, als auch unsere Umwelt und Natur. Das müssen wir lernen, wie das geht. Und es gibt viele Initiativen, die das jetzt vorantreiben. Ganz toll, Atropia beispielsweise, oder die Initiative Regenerative Wirtschaft, die GLS Bank. Wir haben bei uns in der Satzung im Dezember eine Satzungsänderung gehabt und haben uns regeneratives Wirtschaften zum Ziel gesetzt. Das heißt also, um wieder zu regenerieren. Und durch diese Wissensvermittlung bauen wir und transformieren wir dann die Unternehmerinnen und Unternehmer in dieses neue Denken. Und es gibt welche, die verstehen das relativ schnell, und es gibt welche, die verstehen das gar nicht, und es gibt welche, die verstehen das eben nur bedingt. Wir lernen immer mehr, einzelne Unternehmen zu qualifizieren und dann richtig zu entwickeln. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Impact Factory anschaue, da sind 200 Startups, die perfekt ins Ökosystem passen. Also wir lernen auch, welche Unternehmen passen sehr gut und welche eben eher weniger. Und da ist auch die Kompetenz in unserer Mitgliederauswahl so: Du stellst einen Antrag, dann kriege ich über eine KI einen Bericht, der sagt dann, 78 von 100 Punkten passt das Thema, und an den Handlungsfeldern sollte man nochmal nachfragen. Also wir kriegen schon über unsere Business-Logik KI-gestützte Empfehlungen, dann Mitglieder aufzunehmen. Das Schöne ist, wir haben nur 2% der Mitgliedsanträge, die wir nicht annehmen können. Warum ist das so? Wir sind sehr, sehr vorsichtig bei der Auswahl von Mitgliedsunternehmen, weil wenn da einer drin ist, der dann da wie der Elefant im Porzellanladen die Leitwerte missachtet und das Vertrauen bricht und Schwierigkeiten macht, dann ist es fürs gesamte Symbiont Economy Label schwierig, weil wo Sym drinsteht, muss auch Sym drauf sein oder andersrum. Die richtigen Menschen für sich zu gewinnen, die die eigenen Ziele und die eigene persönliche Entwicklung nach vorne bringen. Und das ist die Business-Logik, die wir aufbauen. Wenn ich dir jetzt alle Mitglieder vorstellen würde, ist ein Monat vorbei und du brauchst vielleicht nur 10. Aber die wichtigen 10, die muss ich dir vorschlagen. Und das tun wir dann aktiv, indem wir jetzt aktuell noch manuell, noch nicht KI-gestützt, diese Vernetzung vorantreiben, indem ich sage, die Pia Steinberg ist eine super Texterin, der Stefan Grabmeier ist der Future Designer für Impact Business Design, Profile Dynamics ist ein geiles Persönlichkeitstool. Das sind ja alles, wir machen ja ständig Vernetzung und versuchen ständig mit den richtigen Lösungen die richtigen Herausforderungen zu meistern. Und umso mehr Menschen mitmachen, umso einfacher ist es, weil wenn ich 100 mal 50 Euro habe, ist das ein anderes Budget als 10 mal 50 Euro. Und wenn 100 Unternehmen 50 Euro für die Automatisierung einer Berichterstattung für ihre Bank ausgeben, beispielsweise, dann kann ich mit diesen 5.000 Euro schon was machen. Das kleine Unternehmen könnte das aber mit 5.000 Euro gar nicht machen, weil das viel zu viel Geld ist. Und das ist dann der Sinn der Plattformökonomie, dass wir eben Skaleneffekte nutzen, dass wir bündeln, dass wir es skalierbar machen, und daran arbeiten wir Tag für Tag. Wichtig ist mir, dass diejenigen Menschen, die unsere Vision teilen, Sym-Worker und Verantwortungskapitalisten werden. Dass wir gemeinsam die Wirtschaft der Zukunft gestalten und dass die Community und das Ökosystem im Aufbau ist. Das muss auch ganz klar sein jedem. Wir sind noch nicht perfekt. Es funktioniert vieles, aber nicht alles. Es ist vieles im Aufbau, ganz agil. Und es wird meines Erachtens auch nie fertig sein, weil die Transformation der Wirtschaft wird ewig vorantreiben. Und diese Transformation beinhaltet eben auch, dass sich ständig alles verändern wird. Und dieser Ist-Zustand, den manche verspüren, wie wir in die letzten 30 Jahre hatten bis Corona, der ist ja weg und der wird auch nicht mehr wiederkommen. Wir werden uns ständig verändern müssen, vom Mindset her, von unserer Sprache, von unseren Handlungen. Das wird sich ständig verändern und das muss einfach klar sein. Und da würde ich mich eben sehr freuen. Ich verspüre einen enormen Druck, weil die Zeit drängt. Die kleinen Firmen haben nicht mehr viel Zeit. Die Transformation geht weiter, die Automatisierung geht weiter, die Tech-Startups, die Fintechs, die kommen wie die sprießen direkt. Und Ökosysteme nennen sie sich ja jetzt viele. Früher war ethisches und nachhaltiges Wirtschaften, haben alle so gesagt. Jetzt ist es total in. Ökosysteme haben sie mal alle gesagt. Jetzt sind Ökosysteme alle total in. Die Bestätigung macht schon große Freude. Auf der anderen Seite ist es kein Spaß. Wir haben bei den Menschen Riesenprobleme im Mindset. Die Leute sind verzweifelt, die sind traurig, die entkoppeln sich, die kündigen innerlich. Wir haben ein demografisches Problem, wir stehen vor der Rente. Das ist in Deutschland echt kein Spaß. Der Planet mit den planetaren Grenzen, ne, der nimmt keine Rücksicht. Also wenn wir uns da nicht anstrengen, hat die Menschheit auch ein Problem. Der Planet hat kein Problem. Wenn die Menschheit nicht mehr da ist, gibt es den gleich relativ schnell wieder sehr gut. Die Menschheit hat das Problem. Und die Verwerfung der Konzentration des Geldes auf einige wenige, diese Verwerfung Arm und Reich, das immer weiter zu sehen, das macht mir enormen Druck.
Jetzt an dieser Stelle mit Druck zu enden, fällt mir fast schwer. Was sind abschließende positive Dinge, die du jetzt gerade merkst, dass die richtig für dich sind?
Ich habe 2014 ein kleines Gedicht aufgeschrieben. Und das kann ich euch mit auf die Reise geben. Wer liebt, lebt. Wer Sinn sieht, schwebt. Wer Sein erlebt, genießt. Und wer weiß, verantwortet.
All diese Podcasts scheinen total unabhängige Podcasts zu sein. Aber wenn man genau hinguckt, hängen sie alle miteinander zusammen. Sie sind alle Teil einer Lösung. Die Reihenfolge, wie sie hier in diesem Podcast ausgestrahlt wurden, das ist eher chaotisch. Genauso wie das Leben. Das Leben ist chaotisch, aber all diese einzelnen Elemente sind Teil dieses Chaos, was gleichzeitig auch eine Wirksamkeit erzeugt. Es gibt keine einfachen Antworten. Nicht diese eine einzige Antwort, die man gerne hätte und damit, ja, ist die nachhaltige, soziale, enkelfähige Zukunft gesichert. Nein, die gibt es nicht. Es gibt viele unterschiedliche, wirkungsvolle Antworten. Und insbesondere die Kombination, so wie sie jetzt hier in diesen unterschiedlichen Folgen zu sehen ist, diese Kombination macht es aus, dass hier etwas geschieht, dass hier Antworten gezeigt werden. Wenn man all diese Antworten wieder zusammenbringen möchte zu einer einfachen Antwort, dann ja, ergibt sich daraus nur eine simple Plattitüde. Diese simplen Plattitüden wiederum, die lassen sich sehr einfach angreifen. Ach, das sind ja nur Hirngespinste. Aber genau das nutzen Populisten. Also sie geben ganz einfache Antworten. Wenn wir hier auch so einfache Antworten geben, dann spielen wir im Endeffekt denen zu. Dann können sie diejenigen, die an den komplexen Antworten arbeiten, die komplexen Lösungen realisieren, die können dann einfach diffamiert werden. Das ist nicht sichtbar. Aber wir müssen es schaffen, zu zeigen, dass all diese komplexen gemeinschaftlichen Lösungen gemeinsam etwas bewirken und dass jeder dazu etwas beitragen kann. Und ich hoffe, das habe ich hier in dieser Podcast-Reihe geschafft. Es zeigt, wie man in den letzten Folgen gesehen hat, dass sinnvolles Handeln alleine nicht reicht. Wir brauchen Kopf und Herz. Es ist vielleicht auch oft so, dass wir vielleicht Bescheid wissen, was das Richtige ist. Also wie handeln wir für eine nachhaltige Zukunft? Aber das ist wahrscheinlich ähnlich so wie beim Essen. Also mir geht es so. Ich weiß, was ich essen müsste, damit ich einen gesunden Körper habe. Aber das Ungesunde, das schmeckt auch gut. Dann macht man das. Man möchte sich gut fühlen. Das Gefühl, was wir täglich haben möchten, ja, das ist unheimlich entscheidend für das, wie wir momentan handeln. Und genau dieses Gefühl, was vielleicht viele Menschen haben, wo sie viel Angst haben, das nutzen wiederum auch populistische Parteien aus. Sie geben einfache Antworten. Sie haben kein komplexes Wahlprogramm, denn das wird sowieso nicht gelesen und auch nicht verstanden. Denn wir suchen keine informierte Entscheidung. Die Entscheidungen, die wir oft machen, sind emotionale Entscheidungen. Aus Angst, aus einem Gefühl, dass ich mich besser fühlen möchte. Und dann sind es nicht immer die einfachen Entscheidungen. Aber jeder kann etwas anfangen. Wir können viele kleine Dinge machen, um der Angst von einer Zukunft, vor der wir vielleicht Angst haben, entgegenzuwirken. Wir sollten mehr von der Zukunft her denken. Und dafür müssen wir einander zuhören, in uns selber hineinspüren, die Gemeinschaft suchen, Verantwortung übernehmen, Handel und ja, unsere eigene Selbstwirksamkeit stärken. Für einander und für andere wirken. Mein Ziel ist es, dass es mehr Impact gibt, dass mehr Impact sichtbar wird und dass dadurch mehr Menschen ins Handeln kommen. Dass jeder einen Beitrag leistet und dass wir gemeinsam eine lebenswerte Zukunft bauen. Bau selber etwas auf oder unterstütze andere Menschen. Menschen, die hier zu Gast waren oder die hier noch zu Gast sein werden. Unterstütze mich gerne, kontaktiere mich oder ja, schreib einfach gerne hier eine Rezension auf diesem Podcast. Das würde mir helfen, das hilft denjenigen, die hier mit mir im Gespräch waren. Das ist eine Möglichkeit, Impact zu erzeugen. Welchen Impact du erzeugst, das entscheidest du selber. Mein Wunsch ist, dich zum Handeln zu inspirieren, damit wir gemeinsam handeln und mehr Menschen zum Handeln inspirieren und eine große Gemeinschaft entsteht. Und daher, ja, endlich wie immer, mach was, beweg was. Dein Georg Stebner. Thank you.